Liebe Investorinnen, liebe Investoren, ich freue mich sehr. Es ist Freitagvormittag und ja, das ist immer der schönste Vormittag für mich, denn ich weiß, dass viele von Ihnen mir Zeit schenken. Dafür bedanke ich mich. Heute sind wir in meinem sehr hellen Lesezimmer und da habe ich ein sehr entspanntes Thema im Rahmen unserer Mentorenreihe auf vielfachen Wunsch, vor allem von jungen Leuten, immer wieder an mich herangetragen. Wie stelle ich es an, auf Dauer ein Millionär zu werden? Wie werde ich Millionär? Und dazu muss man es vorweg ja kurz mal sagen. Das eine ist, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen dem Besitzmillionär, dem Vermögensmillionär und dem Einkommensmillionär. Aber bevor man ein Einkommensmillionär wird, ist das erste Ziel mal überhaupt 1 Million an Vermögen zu besitzen. Also werden wir uns darüber heute unterhalten. Und das andere ist vorweg, nicht jeder muss ja ein Millionär sein oder werden. Das ist weder verwerflich in der einen oder in der anderen Richtung. Aber eins muss man auch sagen, wenn dieser Wunsch, egal wie alt Sie sind, in Ihnen doch tief sitzt, dass Sie an sich das gerne mögen, nämlich ein Millionär zu werden, dann sollten Sie an diesem Wunsch festhalten. Und darum mache ich heute auch dieses Video. Also, das Erste ist, dass es vorweg mal vom Grundsatz her, wenn Sie eine völlig freie Wahl haben oder unterschiedliche Talente besitzen, dass es drei Felder gibt, die besonders dazu geeignet sind, schnellen oder nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Das eine ist, man macht eine Erfindung. Das zweite ist, man macht etwas aus Resten oder aus Abfall. Und das dritte ist, man holt etwas aus dem Boden raus. Das sind so seit 200 Jahren die alten Urgrundregeln, wenn es darum geht, wie man an sich zu sehr viel Geld leichter oder schneller kommen kann. Nun, jetzt werden viele von Ihnen sagen, ja, also das Erfinder sein, das kann ich nicht und so weiter. Aber auch hier ist es eben so, viele von Ihnen haben vielleicht ein extremes Hobby. Viele von Ihnen haben die Möglichkeit, innerhalb des Berufes zu wählen zwischen einer Abteilung, wo es Ihnen um Innovation geht, und einer Abteilung, wo es um andere Dinge geht, vielleicht mehr Verwaltung. Also was ich sagen möchte ist, ich glaube es, dass es nicht so ist, dass es ein paar geniale Erfinder auf der Welt in jeder Generation gibt und andere können nichts erfinden. Also das nur mal vorweg, dass man, wenn man da vielleicht eine Ingenieurausbildung hat oder eine sehr gute handwerkliche Ausbildung, dass sie sich doch mal mit diesem Thema beschäftigen, könnte ich nicht bei dem, was ich so über mein Handwerk, über mein Ingenieurwissen weiß oder was ich bei Produktionsabläufen gesehen habe, könnte ich nicht doch tatsächlich da erfinderisch etwas auf die Beine bringen? Und das Entscheidende ist dann natürlich, dass man ein interessantes Entlohnungsmodell dafür findet. Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel, der Nescafé. Das ist ja das wasserlösliche Kaffeeextrakt. Das wurde in den 30er Jahren erfunden von der Firma Nestle, aber de facto wurde es gar nicht von der Firma Nestle erfunden. Nestle war im Besitz davon oder ist im Besitz davon, sondern von einem Lebensmittelchemiker mit dem Namen Max Morgenthaler. Max Morgenthaler stieß in der Weltwirtschaftskrise 1929 zur Nestle, bekam da eine Anstellung. Und der Kaffeemarkt hatte damals eine gigantische Krise. Warum? Die Weltwirtschaftskrise. Das führte dazu, dass in Brasilien, dem Hauptlieferant von Kaffee damals, zum Teil 50 Millionen große Säcke, Sack Kaffee vermoderten und umkamen. Am Schluss wurde der Kaffee zum Beheizen von Lokomotiven, also als Brennstoff sozusagen reingeschaufelt für gratis, weil der Kaffee konnte nicht so lange gelagert werden. Und das hat den Max Morgenthaler angetrieben zu sagen, wir müssen etwas finden, dass wir Kaffee haltbar machen. Und er hat dann bei Nestle nach 3 Jahren durchgesetzt, dass er von 1932 bis 1935, dass er exklusiv im Labor von Nestle daran forschen konnte. Das hat aber den Nestle-Leuten damals zu lange gedauert, sodass er frustriert dann 1937 ausschied, weil die haben gesagt, die Firma hat gesagt, das wird ja eh nichts, der kommt ja nicht voran, das ist doch alles Quatsch. Dann ist er nach Hause gegangen, quasi selbstständig, sprich arbeitslos, durfte aber, das hat er sich ausbedingt, das Labor weiter nutzen, weil er hatte kein Geld, die ganzen Labormaterialien zu kaufen. So. Und dann hat er von 1937, ich muss nachschauen, ich glaube, ja, von 1935 bis 1937, also 2 Jahre lang, hat er dann zu Hause beziehungsweise im Labor als Selbstständiger weiter unverdrossen dran gearbeitet, obwohl er mit Schimpf und Schande sozusagen vom Hof gejagt wurde, und hat es geschafft, das wasserlösliche Kaffeeextrakt zu erfinden, also zu entwickeln, hat es dann der Firma Nestle vorgestellt. Und die haben es dann 1938 in Produktion gegeben. Und das Witzige war, dass am Anfang die Idee war, er hat vor allem während seiner Experimente das mit alleinerziehenden Männern ausprobiert, das Produkt, weil die sozusagen keinen normalen Kaffee kochen konnten. Man hatte also gedacht an Alpinisten, an Wanderer, an Skiläufer, dass die unterwegs auch sich einen Kaffee zusammenrühren konnten. Dass das Produkt natürlich ein weltweiter Hit wurde, hatte man dann gar nicht geahnt. Aber warum erwähne ich diese kleine Geschichte? Erstens das Beharrungsvermögen, dass solche Entwicklungen nicht vom Himmel fallen. Zweitens muss man kein Genie à la Mozart sein. Und das andere ist, dass man notfalls auf eigenen Beinen machen muss. Vielleicht schafft man es ja auch neben dem Beruf her. Das Besondere ist aber jetzt der Punkt, wie hat er den Wiedereinstieg hinbekommen? Bei Nestle, indem er gesagt hat, okay, ihr dürft das haben, ich komme wieder rein. Und er hat sich ausgehandelt, dass er 0,1 Promille auf alle Nestcafé-Umsätze zeitlebens bekommt. 0,1 Promille. So, und damit hatte der Mann schon damals dann in den 40er Jahren und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, brauchte er praktisch nicht mehr arbeiten. Dann war er nicht nur ein Besitzmillionär, sondern mit Sicherheit auch auf Dauer ein Einkommensmillionär. Vielleicht hätte man im Rückblick auch einen höheren Prozentsatz als 0,1 Promille aushandeln können, sondern 0,1 %. Wie auch immer. Jedenfalls, das sind die entscheidenden Modelle, denn ich kenne sehr viele Erfinder, die bei großen Firmen arbeiten, die dann zum Teil nur eine so Einmalgratifikation bekommen. Und davor würde ich immer sehr warnen, das ist ein ganz gefährliches Modell. Gut, im Rahmen unserer netten Plauderei zu diesem Thema, ganz entspannt, habe ich dann mal geschaut, wie ist das bei dem Thema zu einem Vermögen kommen, aus dem Boden etwas holen. Das geht durchaus, auch wenn Sie kein Geologe sind, weil die meisten Menschen wissen gar nicht, dass die großen Vorkommen gefunden wurden, in der Regel nicht von der Akademie, nicht von wissenschaftlich orientierten Geologen, sondern meistens durch Zufall, durch Haudegen, in Anführungszeichen, die durch die Wildnis stapften und so weiter. Und für diejenigen, die einen Zugang finden zu einem bestimmten Metall, die sich gerne damit in der Literatur beschäftigen oder zu gewissen Farbsteinen, Halbedelsteinen etc., etc., da kann man sich durchaus ein gewisses Fachwissen erschließen. Und statt dann die Sommerferien damit zu verbringen, in Mallorca am Strand zu liegen, stapft man über Gebiete, wo man sich die Explorationsrechte erworben hat. Und das ist auch etwas, was sehr wenige in den Büroberufen im dicht besiedelten, dicht bevölkerten Zentrum von Westeuropas, in der Schweiz, Österreich und Deutschland, was viele von denen gar nicht wissen, dass sie in vielen Ländern der Welt, von Skandinavien bis hin nach Australien, können Sie für sehr kleines Geld Explorationsrechte erwerben für sehr große Gebiete, auf denen es dann Ihnen erlaubt ist, sozusagen spazieren zu gehen mit einem Hammer und einem Beutel oder mit Messgeräten und schauen nach, ob nicht da irgendwelche Mineralien an der Oberfläche vorkommen, und die lässt man dann in einem Labor untersuchen und so weiter und so fort. Das ist also etwas, was natürlich auch nicht jedem liegt, aber es ist viel zugänglicher, als Sie vielleicht geahnt haben, denn vielleicht hat mancher von Ihnen mit so einem Studium der Geologie mal geliebäugelt, hat es dann aber doch nicht gemacht oder hat abgebrochen und so weiter. Jedenfalls gibt es verschiedenste kommerzielle Zugänge, auch mit einem sehr kleinen Portemonnaie. Und es ist eben einfach so, wer auf einen großen Fund stößt, was natürlich nicht allen gelingt, ist ja klar. Aber wenn es gelingt, ist das Upside-Potenzial der Vermögensbildung ungeheuer groß. Ja, und auf dem Gebiet, auch da nur mein Beispiel, wie Leute das doch zum Teil kommerziell nutzen, die sich tiefer reingearbeitet haben, die vielleicht am Anfang Angestellte waren in einem Konzern, der mit gewissen oder Firmen, die mit gewissen Mineralien oder Steinen dieser Art beschäftigt waren. Ich kenne also in Antwerpen zwei Brüder älteren Datums. Einer von den Brüdern, immer abwechselnd, fliegt alle 6 Wochen von Antwerpen nach Brasilien, und zwar da in den tiefsten, hintersten Urwald, wo sie eben nicht nur Explorationsrecht erworben haben, sondern mit Hilfe einiger Leute vor Ort tatsächlich eben den Abbau in einer kleinen Mine betreiben. Und das ist so profitabel, dass, wie gesagt, nicht nur die Operation vor Ort, sondern eben unter dem Auge des Herrn, gedeihen die Kühe besonders, fliegen die alle 6 Wochen persönlich ein, die letzte Strecke mit einem Helikopter, und holen dann physisch, persönlich die gefundenen Steine ab, in diesem Fall sind es Edelsteine, und transportieren die sozusagen außer Landes, alles legal, und haben somit ein sehr interessantes, profitables Geschäft aufgebaut. Also außerhalb, wie gesagt, der eingetretenen Wege der normalen Berufe gibt es also auch auf diesem Bereich vielfältige Möglichkeiten, einen Zugang zu finden. Und man muss da vorweg nicht extra schon ein Millionär sein. Ja, und in dem Bereich etwas zu machen, was sozusagen bei anderen abfällt, ein Abfallprodukt ist, Reste, Überschüsse, das ist immer ein sehr gutes Thema. Vor allem auch dann noch, wenn es mit einem Tabu versehen ist, weil es keine so schöne Branche ist, weil es vielleicht da arg stinkt. Und allein in dem Bereich habe ich ein sehr schönes Beispiel. In den Anfängen der Ölindustrie, der Erdölindustrie in Amerika, konnten sie Erdölquellen ohne Bohrungen die Lizenz selber erwerben. Warum? Da gab es noch Gebiete, da kam das Öl von ganz alleine, was weiß ich, in der Nähe von Flüssen, kam ganz alleine aus dem Erdreich heraus. Und kein Mensch hat sich damit beschäftigt. Warum? Weil der Gestank so fürchterlich war. Das stank also ganz entsetzlich, dieser Ölgeruch vermischt mit modrigem Wasser. Und in der damaligen Zeit war eben der Einsatz von Erdöl sehr beschränkt, im Wesentlichen als Ersatz für Kerzen, um Licht zu machen in Petrollampen. Und da waren eben nicht alle so weitsichtig. Aber wer bereit war, viel Zeit in diesem Stinkegebiet zu verbringen, der wurde eben auch ein vielfacher Millionär. Und das im übertragenen Sinne ist heute noch möglich. Und ich habe den allergrößten Respekt, wenn ich durch Europa reise. Überall stoße ich auf die Firma Remondis. Und das ist ja ein genialer Unternehmer aus Deutschland, der hier Europas größten Müllkonzern, Müllentsorgungskonzern aufgebaut hat. Ich meine, er heißt Rettmann. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe allergrößten Respekt, was der in einer solchen Tabubranche, nämlich der Müllentsorgung, was der hat hier aufbauen können. Also das ist ein weiterer Punkt. Gut, das waren mal 3 grundsätzliche Gedanken, von drei fundamentalen Bereichen, in denen kluge Leute, die sehr an der Vermögensvermehrung interessiert waren, immer mal abgeklopft haben, und das seit langer Zeit. Jetzt gehen wir aber über sozusagen zu den fundamentalen, grundsätzlichen Werkzeugen, mit denen man auch auf gewöhnlicheren Berufswegen sehr viel schneller zum Ziel kommt, nämlich 1 Million und mehr zusammenzubekommen, beziehungsweise dass man überhaupt eine Chance hat. Und da ist eben äußerst wichtig, dass Sie wirklich mal genau analysieren, wo Ihre wirkliche berufliche Stärke liegt. Denn es nützt ja überhaupt nichts, wenn ich jetzt Ihnen genau das richtige Modell entwickle, wie Sie als Verkäufer zum Millionär werden, wenn sie einfach kein guter Verkäufer sind. Dann nützt ihnen ja die beste Karriereleiter im Verkauf nichts, einfach wenn sie nur mittelmäßig begabt sind. Also das müssen sie immer als ersten Schritt vorab abklären, wo liegt eigentlich ihre wirkliche Stärke. Und da klopfen wir jetzt mal 4, 5, 6 Punkte ab. Da habe ich mir Notizen zu gemacht. Bleiben wir also beim Verkauf. Der Verkauf ist immer natürlich ein ganz wichtiges Feld, denn der Verkäufer ist derjenige, der den Umsatz einbringt, aus dem dann alles andere finanziert wird. Und das ist ganz einfach so. Der Weg zum Millionär ist im Verkauf sehr einfach, wenn Sie erstens ein Produkt, ein Artikel identifizieren, der einfach einen riesigen Markt hat. Und zweitens, wo Sie, wenn Sie sich wirklich sozusagen mit Bienenfleiß und Cleverness da einen großen Anteil am Markt erobern, entsprechend entlohnt werden. Und diese Entlohnung muss basieren, das ist das ganze Geheimnis, auf einer Gewinnbeteiligung oder Umsatzbeteiligung in dem Fall am besten. Und da gibt es Beispiele aus dem Schwäbischen, wo ich kenne eine Familie, die schon vor 50 Jahren eine wunderbare Fabrik aufgebaut hat. Das hat ein Ingenieur gemacht und die Gesamtfinanzierung, der Aufbau dieser Fabrik, die ganze Kapitalisierung, alles das ist woraus gekommen? Durch den Verkauf von billigen Teppichböden. Das war in der Zeit, als das Linoleum und Parkett als Boden in den Wohnungen nicht so populär mehr war. Und dann kam der neue Teppichvlies auf in den großen Möbelhäusern und Baumärkten. Meterware, ganze Rollen. Und wir waren damals befreundet, meine Familie, mit einem genialen Verkäufer, der hatte da einfach sozusagen die beste Adresse und hat sich praktisch so gut wie kein Fixum ausbedungen, hat gesagt, ich will nur so und so viel Umsatzbeteiligung und vor allem eine Staffelbeteiligung. Das heißt, wenn ich mehr als so viel und noch mehr und noch mehr Quadratmeter absetze, dass mein Umsatzanteil steigt. Und damit ist er eben nicht nur Millionär geworden, sondern vielfacher Millionär. Und dann hat er obendrauf, statt das Geld aufs Sparbuch zu tun, praktisch hat er auf einen klassischen guten Techniker gesetzt, der ihm eine wunderbare Fabrik für Präzisionsteile aufgebaut hat. Also, es führt kein Weg dran vorbei, Umsatz oder Gewinnbeteiligung, und zwar eine hohe, am besten per Staffel, aber in Kombination mit einem Produkt, wo wirklich ein flächenmäßig weiter Absatz möglich ist, entweder weltweit, wenn Sie über die Welt fliegen wollen, wenn es ein Nischenartikel ist, oder sonst über das ganze Land, wo Sie leben. Aber wie gesagt, nur wenn Sie eben auch wirklich ein Verkaufskracher sind. Und das ist nicht jeder. Aber das ist nicht schlimm. Kommen wir zum nächsten Typ. Vielleicht sind Sie ein, ich nenne das klassischer Problemlöser, dass Sie keinen Spaß haben an repetitiven Tätigkeiten wie dem Verkauf von Teppichböden ein Leben lang, sondern punktuelle, schwierigste, heikelste Aufgaben und da ein Problemlöser sind. Das können Sie zum Beispiel als Rechtsanwalt sein, der sich auf M&A-Deals, auf den Verkauf von Beteiligungen spezialisiert hat. Oder Sie können als Kaufmann in einer bestimmten Branche sein, wo Sie feststellen, hoppla, da ist ja eine bestimmte Firma in einer Schieflage, da gibt es ein Riesenproblem und dass Sie sich da sozusagen melden und sagen, ich traue mir zu, euer Problem zu lösen. Und da habe ich auch zwei wunderbare Fälle aus meinen früheren Tätigkeiten. Das eine, wenn es um diesen Anwalt ging, der wurde beauftragt, einen sehr schwierigen Unternehmensanteilsverkauf durchzuziehen. Nach den Statuten, nach dem Gesellschaftsvertrag war da ein Ausstieg nur zu Buchwerten möglich, also zu einem niedrigen Tarif. Und der Besitzer dieser Anteile wollte unbedingt raus, aber mehr bekommen. Und dann hat der Anwalt sehr klug gesagt, dass er sagt, okay, ich brauche einen gewissen Stundensatz. Und dann sagen Sie mir doch mal, wie viel Sie sich so vorstellen, wie Sie am liebsten bekommen sollten für Ihren Anteil. Was ist denn da eigentlich wirklich wert, wenn ich gut verhandle? Und dann waren das so und so viele Millionen. Nun hat er gesagt, gut, das traue ich mir zu, das ist mein Stundensatz. Aber, und dieses Aber, das ist dann immer das, was einen zum Millionär machen kann. Und in dem Fall war das so. Dann hat er gesagt, aber was ist denn, wenn ich darüber hinaus noch etwas bekomme? Da schlage ich vor, bekomme ich 30% davon. Denn an sich sind sie ja zufrieden, wenn sie so und so viele Millionen bekommen. Wenn ich aber mehr aushandle, 30%. Naja, und dann hat der Inhaber dieser Anteile gesagt, tja, warum denn nicht? Also wenn ich noch mehr kriege, also soll mir doch recht sein. Der Mann ist ja dann wohl motiviert. Und ob Sie es glauben oder nicht, dieser Anwalt hat das tatsächlich geschafft, weil sich natürlich so ein Mensch mit so einem Geschäftsmodell oder so einem Vertrag natürlich ganz anders einsetzt und ganz anders bemüht. Ist ja menschlich nachvollziehbar, wenn man geldorientiert ist, und hat das Unmögliche möglich gemacht. Und der andere Fall im Kaufmännischen war, das war in der Kakaobranche. Da hatte eines der ganz alten großen Handelshäuser in London eine riesige Schieflage mit Kakaopositionen. Die haben Kakao vorwärts gekauft, wie man sagt. Also sich schon aus künftigen Ernten eingekauft, auf viel zu hohen Preisen, hatten Verpflichtungen und. Es war ein einziger Kuddelmuddel. Die Hälfte der Leute haben frustriert aufgegeben, Abteilungen, andere mussten rausspeisen. Ein einziges Chaos. Und dann ist eben ein Geschäftspartner gekommen, der an sich so ein kleiner Großhändler war, hat da an der Türe angeklopft und hat gesagt, also ich habe gehört, alle wissen es ja, was ihr da ein Problem habt. Das ist wahrscheinlich 2 Jahre Arbeit, das alles abzuwickeln und so weiter und so fort. Ich traue mir das zu. Und auch er hat sich dann, das mache ich gerne, aber hat er sich eben eine große, große Gewinnbeteiligungsklausel ausgebeten. Und entsprechend dieser Motivation hat auch er es geschafft. Also das heißt, Bereich entweder Verkauf, zweitens Problemlöser, aber mit der richtigen Ausgestaltung. So, nun gibt es aber Leute, die weder Verkaufsgenies sind, noch intellektuelle Branchengenies oder Verhandlungsgenies. Und es gibt Leute, die sind am Schreibtisch oder so mit der normalen Arbeit gar nicht so begabt, aber die sind unheimlich beliebt. Vielleicht sind Sie ja auch so jemand. Sie haben wahnsinnig gute Freunde. Sie können sehr schnell Freunde gewinnen. Sie sind auch super gern mit anderen Menschen zusammen. Das sind die sogenannten, aus meiner Sicht, Kontaktgenies. Und das ist etwas, da gibt es auch einige in Europa, die leben davon. Die bemühen sich erst gar nicht, also einen 0815-Beruf hinzubekommen. Diese Kontaktgenies, und da geht es auch ums große Geld. Die sind wegen mir in der Lage, das Vertrauen zu gewinnen von Leuten, die viel zu vergeben haben. Also, dann versuchen diese Kontaktgenies, ihre persönlichen Verbindungen, die sie aufbauen, zu nutzen, um, ich weiß nicht was, Großanlagen zu verkaufen, einen Rüstungsauftrag zu bekommen oder bei sehr reichen Leuten eine Finanzanlage zu vermitteln. Und meine Freunde, die Schweizer Privatbankiers, die ich mein Leben lang praktisch begleite, die haben mir zum Beispiel gesagt, also im richtig hohen Finanzvertrieb haben sie in dem ganzen Leben eigentlich nur 2 Leute kennengelernt. Der Rest nannte sich zwar Finanzvertrieb, war aber schwach. Und wie haben sie diese beiden Top-Finanzvertriebler charakterisiert? Die haben gesagt, die investieren ihre ganze Zeit nur mit anderen Menschen. Die verbringen ihren Urlaub mit denen. Die sitzen bei denen, die sind Freunde. Freunde von einflussreichen, mächtigen Menschen. Die einen sitzen in Arabien, ja, im Vorhof von irgendwelchen Sultanen. Die andere, wie gesagt, bei großen Industriellen, Vermögensinhabern und. Und sind tatsächlich wirklich gute Freunde und Vertraute und sind dann in der Lage zu sagen, du, pass mal auf, ich habe jetzt die Gelegenheit, schau dir das doch mal an, sollten wir machen. Und das sind dann nachher Brosamen, die vom Tisch abfallen. Wenn da etwas vermittelt wird für 500 Millionen und Sie kriegen eben 1% ab, dann sind das 5 Millionen für Sie. Ja, und so läuft das auf der ganzen Welt. Das sind eben Berufstätigkeiten, die eben an der Universität nicht gelehrt werden und wo auch in der Schule von nicht gesprochen wird, weil es natürlich auch ein bisschen Typ Mensch bedarf. Aber vielleicht spüren Sie ja so eine Veranlagung in Ihnen und Ihnen ist gar nicht bewusst, dass das ein sehr wertvolles Kapital ist, was ihn Millionen erschließen kann. Das also als weitere Idee, die mir einfach so in diesem Zusammenhang gekommen ist. Ja, richtig, das habe ich hier mir notiert. Die tollste Geschichte war ja, wenn Sie eben das Vertrauen finden in Emerging Markets zu irgendwelchen Potentaten. So gab es ja in Bremen einen Kaufmann, der hat über dessen Tisch ging der gesamte Druck von allen Passports, also von allen Reisepässen für eine ganze Nation. Können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie diesen Auftrag in der Tasche haben und Sie klopfen an der Türe an von den 2, 3 Druckereien, die es auf der Welt überhaupt nur gibt, die Reisepässe drucken, was für ein finanzielles Pfund Sie da in der Hand haben. Gut, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die ganz normal eine Karriere verfolgen in großen Betrieben, in Weltkonzernen oder großen Familienbetrieben. Auch hier muss man sagen, ist ja der Weg, um Millionär zu werden, absolut gegeben. Deshalb ist ja eine Fiktion, immer zu glauben, und letzten Endes ja nur eine Ausflucht, wenn man sagt, ja gut, also ich bin ja Angestellter, also kann ich ja nie so richtig reich werden. Ich müsste ja selbstständig sein. Das ist ja ein ganz großer Unsinn. Es gibt durchaus größere Firmen, wie gesagt, egal ob in Familienbesitz oder internationale Konzerne, wo sie, auch wenn sie nicht Vorstandsvorsitzender werden, extrem viel verdienen und entsprechend sparen können, sodass sie in einem überschaubaren Zeitraum absolut zum Millionär werden und sogar später zum Einkommensmillionär. Jetzt kommen wir aber zum Punkt. Das muss aber eine Firma sein, die auch diese Großzügigkeit besitzt. Ich stelle immer wieder fest, gerade bei jüngeren Menschen oder Menschen, die seit 5, 6, 7 Jahren schon bei einer Firma sind, dass die ja nur bis zum nächsten Lattenzaun schauen. Die sehen, was sie selber verdienen, die wissen vielleicht, was der Vorgesetzte verdient. Wie es aber weitergeht, wissen sie gar nicht. Die wissen überhaupt nicht, ob Karriereleitern und Karrierepläne für sie vorgesehen sind. Denn es ist ein fundamentaler Unterschied, ob sie bei einer Firma momentan arbeiten, wo sie gewertschätzt werden, wo sie ein Rädchen im Getriebe sind, wo man aber am liebsten will, dass sie 10 Jahre lang da das Rädchen auch bleiben. Das ist etwas ganz anderes als ein Laden, der sagt, Mensch, wer bei uns Talent hat, wir haben so viel Bedarf an guten Leuten, wir brauchen Top-Nachwuchs, wir brauchen Top-Manager aus eigenen Reihen, die müssen wir hochziehen und das schaffen wir, indem wir die entsprechend auch großzügig belohnen, wenn sie gute Arbeit leisten. Und es gibt eben Familienkonzerne, die sind extrem großzügig und wenn sie dafür die viel schaffen, dann werden sie auch fürstlich bezahlt. Das sind Menschen, die kaufmännisch denken, die Eigentümer oder die eigentlichen, diejenigen, die auf die Firma aufpassen, die haben die Einstellung, also wenn Sie für die Firma 50 Millionen Ertrag erwirtschaften in Ihrer Division, dann sollen Sie auch gerne, oder 50 Millionen mehr, dann geben wir Ihnen auch gerne 5 Millionen. Und andere, die verzichten lieber auf 50 Millionen mehr Ertrag, als dass sie Ihnen 5 Millionen geben, weil die sagen, ja, wie kann das sein, dass dieser Angestellte 5 Millionen kriegt? Unmöglich. Und so ist es ja auch gekommen, dass der frühere große Rohstoffhändler Mark Rich in Zug, dessen ganze Selbstständigkeit zusammen mit Pinkus Grün, ist ja nur zustande gekommen, weil er eben so eine Vereinbarung hatte, dass er einen Riesenanteil bekommt an einem riesigen Gewinn. Das war damals bei der Trading Company Philip Brothers Fibro in New York. Und da hat nie zugestimmt, weil die hatten nie damit gerechnet, dass die zwei, damals waren die sehr jung, dass die so einen Riesenertrag reinholen. Und als sie es geschafft haben, dann hat die Firma gesagt, nee, also so viel, wenn man das ausrechnet, nein, das kann ja wohl nicht sein, so viel zahlen wir euch nicht. Und dann verklagen sie mal so einen Großkonzern, nicht, als junger Mann. Und daraufhin haben die Wut entbrannt, alles hingelegt und haben selber den Mark Rich Konzern aufgebaut, aus dem ja später Glencore hervorgegangen ist. Also, das heißt, Sie müssen, wenn Sie so eine Vereinbarung treffen, auch sicher sein, dass die Leute, man muss das dann mal mit denen finanziell durchspielen, dass man sagt, sind Sie sich im Klaren, wenn wir das hier unterschreiben, dass wenn ich hier 100 Millionen mehr bringe mit meiner Arbeit für die Firma, dass ich dann auch 10 Millionen von Ihnen bekomme, obwohl der Vorstandsvorsitzende vielleicht nur 2 Millionen verdient. Sind wir uns da einig? Es ist sehr, sehr wichtig, in diesen Verhandlungen das ganz genau durchzuspielen. Was ich sagen will, ist, es gibt Großkonzerne, große Betriebe, die sehr kaufmännisch, kommerziell orientiert sind, die auch solche Leute, die sich viel zutrauen, gut gebrauchen können. dann sind Sie schon mal im richtigen Wasser, aber keiner wird Ihnen die Millionen hinterhertragen. Sie müssen derjenige sein, der dann sagt, liebe Leute, ich habe hier viel vor, jetzt auf dem neuen Posten, aber ich will hier Sondervereinbarungen. Denn die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich eingelullt, indem es eine großzügige Gehaltserhöhung gibt. Ja? Das reicht aber nicht so, um so richtig reich zu werden. Und Sie werden eingelullt, wodurch? Häufig durch einen netten Blumenstrauß, eine goldene Uhr zum Jubiläum, nicht wahr? Ein schönes Abendessen. Und so kenne ich jemanden, der hat im letzten Jahr 60, wie man im Rheinland sagt, 60 Millionen Ertrag erwirtschaftet. Und zu ihm wurde dann gesagt, jawohl, bei diesem Ergebnis ist das ja mal ein kleines Dankeschön wert. Das wollen wir jetzt sagen. Vielen Dank. Und das war, abgesehen von der Standardentlohnung, die Entlohnung. Ja, Sie sehen, wie von links bis rechts die Extreme neigen. Und auf diesem Weg, wenn es in die luftigen Höhen geht, müssen Sie den Kompass sehr genau in der Hand haben und selber auf die Bremse und aufs Gaspedal treten. Das können Sie keinem anderen hinterlassen. Sie sitzen da am Steuerrad und wenn es in die Sackgasse geht, sind Sie eben selber schuld, weil Sie das Maul nicht aufgemacht haben oder weil Sie sowieso beim falschen Laden sind, weil die knickrig sind von vorn bis hinten. Und da gibt es ja auch im Rheinland einige Adressen, wo man weiß, der Laden ist von oben bis unten, sind die Eigentümer knickrig wie sonst was. Und das ist ja keine Erfindung, das ist zum Teil seit Generationen bekannt. Ich nenne der Peinlichkeit wegen bewusst hier keine Namen. So, und dann wollen wir nochmal schauen, ob ich noch einen Punkt habe. Ein Beispiel. Ja, richtig. Ja, generell als weiteren Sonderfall, wir hatten jetzt ja abgeklopft, Talent im Verkauf, Problemlöser, Kontaktgenie, die richtigen Karrieristen. Aber es gibt ja dann noch zwei weitere Teile. Das eine ist die besonders kreativen Menschen im Bereich Marketing, Produktgestaltung, Kunst, Musik und so weiter. Und auch da nehmen Sie bitte die Allgemeinplätze nicht so hin. Dieses Gewäsch, ja, ein Bestseller, ja, so wie Harry Potter, das kann ja nicht jeder schreiben. Oder das dauert ja ewig, nicht wahr? Also wenn ich da was mache. Alles Blödsinn. Ich habe, glaube ich, schon einmal dieses wunderbare Beispiel erwähnt von dem Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der, nachdem die in Berlin die braunen Jacken die Macht übernommen hatten und Leon Feuchtwanger in Südfrankreich Urlaub machte, las er aus der Zeitung, der Berliner Zeitung, die nachgeschickt wurde, dass die SA oder die SS, ich weiß nicht, sein Haus mal in Berlin kurzerhand, was ja voll eingerichtet war, besetzt hatte und ihm praktisch gestohlen hat. Er konnte nicht mehr zurück, er saß da, er wusste, in Südfrankreich ist er auf Dauer nicht sicher, er muss nach Amerika, er hatte nicht genug Geld, sein ganzes Geld hing auf Berliner Bankkonten. Dann hat er sich hingesetzt, hat gesagt, er war Schriftsteller und Journalist, ein bekannter Journalist. Dann hat er gesagt, da hilft jetzt alles nichts, wenn ich rüber nach Amerika will, brauche ich recht viel Geld. Dann hat er innerhalb von 3 Monaten einen Weltbestseller geschrieben. Und er hat in Malibu oder Santa Monica, eins von beiden bei Los Angeles, können Sie heute noch als Museum besichtigen, eins der schönsten Häuser sich dort gekauft. Ja, Leon Feuchtwanger. Also, der Punkt ist der, wenn es sein muss und Sie ein gewisses Grundtalent haben, geht viel, viel mehr als in dem Go-Slow, in dem Sie jetzt zurzeit mit Sicherheit leben, weil überhaupt keine Dringlichkeit da ist. Und das ist der eigentliche Punkt beim Millionärwerden. Wie hoch ist Ihre Dringlichkeit? Wollen Sie das wirklich werden? Dann gibt es an sich, egal in welchem Beruf Sie sind, überhaupt keinen Weg, der Sie davon abhält. So, wenn jemand Lehrer ist, ich kenne einen ehemaligen Lehrer, der hat eine Kette aufgebaut von Nachhilfeunterricht, die er schließlich für weit über 100 Millionen Euro an einen holländischen Konzern verkauft hat. So, es braucht halt dann, was weiß ich, 15 Jahre. Und was den Zeitraum angeht, ist ganz typisch. Ich bin oft auf Leute gestoßen, die haben gesagt, jawohl, nachdem ich das richtige Modell hatte, den richtigen Vertrag, habe ich geglaubt, dass ich doch innerhalb von 5 Jahren Millionär werde. und hat dann doch 14 gebraucht oder 10. Da kann ich nur sagen, so what? Hauptsache, sie sind auf dem richtigen Weg. Ist recht typisch, dass meistens am Anfang ein bisschen schwerer ist. Aber wenn sie einmal auf dem richtigen Weg sind, das richtige Modell haben, sind sie de facto nicht mehr aufzuhalten. Ja, und auch, nehmen wir das andere Beispiel, Konzertpianist. Meine beiden Lieblingskonzertpianisten sind Horowitz und Rubinstein. Und der Horowitz, der Rubinstein, die waren beide gleichermaßen bekannt. Der Rubinstein war im Alter, ja, nicht verarmt, aber der musste da doch schon sparen. Und der Horowitz, der hat eine letzte große Konzerttournee gemacht, genial vermarktet über einen tollen Agenten und hat gesagt, ich will kein Honorar, ich will nur einen Riesenanteil an den Konzerteinnahmen. Das war ein Novum damals, ist schon sehr lange her bei den in der klassischen Musik. Also auch da gibt es die verschiedensten Wege. Und ein letzter Punkt für diejenigen, die sehr international ausgerichtet sind und auch vielleicht so einen gewissen Hang zum Abenteuer haben. Man darf ja nicht vergessen, dass sehr viele kaufmännische Tätigkeiten an sich immer früher auf Abenteuer beruht haben, auf extremen Risiken. Etwas, was sehr übersehen wird, wo wir hier in vergleichsweise harten Währungen leben, dem Euro, Schweizer Franken, Dollar. In der Welt gibt es sehr viele Länder mit extremer Weichwährung, mit extremem Währungsverfall. In diesen Ländern werden aber Dinge produziert oder wachsen Dinge heran. Die Produkte haben aber einen Weltpreis in der harten Währung. Also einer Pflaume, die Sie, wenn Sie Pflaumenhändler sind und Pflaumenlieferant an die großen Supermärkte, der Pflaume ist es egal, ob der Baum, an dem sie wächst, ob der in Argentinien steht und die Kosten des Pflückens sind in schwachen argentinischen Peso oder ob der Pflaumenbaum im teuren Zollikon steht. Die Kostenbasis aber eine andere und der Weltmarktpreis der Pflaume ist ein und der gleiche. Das heißt, es gibt also Spezialisten, die beschäftigen sich nur mit Ländern, die gerade in der Krise sind, entweder sozusagen kriegerische Auseinandersetzungen, wo aber dennoch nebenher ein normales Geschäft läuft oder wo extremer Währungsverfall ist und schauen, ob sie zum Teil dann auch mit Handelsrestriktionen versuchen, da viel größere Spannen zu verdienen als zwischen normalen Ländern. Das wollte ich noch erwähnt haben. Also im Fazit will ich nur sagen, Konzentration auf die Stärke und da ein Geschäftsmodell, was Ihnen in der Regel über Gewinnanteile sichert, dass auch Sie und nicht nur das Geschäft als solches oder die Inhaber des Geschäftes zu einem großen Vermögen kommen. Und die gemeinsame Klammer über alles ist, was ich auch schon mal erwähnt habe, wahrscheinlich, dass man sagen kann, wer eben Außergewöhnliches erreichen will und Millionär zu werden, ist nach wie vor auf die Weltbevölkerung bezogen etwas Außergewöhnliches. Wer Außergewöhnliches erreichen will, muss sich im Klaren sein, dass er Ungewöhnliches tun muss. Ungewöhnliches. Haben Sie also davor keine Angst und vielleicht können Sie die eine oder andere Idee von mir für Ihre eigenen Gedankengänge verwenden. Das würde mich sehr freuen. Und im Rahmen unserer Mentorenreihe werden wir demnächst hierzu eine Fortsetzung machen. Auch wieder eine vielgestellte Frage an mich, ein Anliegen. Wie mache ich mich am besten selbstständig? Das werden wir dann als nächstes bringen. Ja, vielen Dank für Ihr geduldiges Zuhören und ich hoffe, dass Sie das Video, wenn es Ihnen gefallen hat, mit Freunden teilen. Falls die ganze Thematik für Sie gar nicht in Frage kam, leiten Sie es aber doch bitte weiter an Menschen, die vielleicht das doch gebrauchen können. Würde mich sehr freuen und bitte abonnieren Sie unseren Kanal, er ist kostenlos, damit wir unabhängig denkenden und wirtschaftenden Menschen, dass unser Kreis sich verbreitert. Ich danke Ihnen sehr und freue mich auf nächsten Freitag. Ihr Markus Elsässer.